du hast das wirklich schön zusammengefasst. Also es liegt auf der Hand, denke ich, dass die User Experience einfach total treibend ist. Das neue Gold würde ich demnach total unterschreiben. Wir sehen zum Beispiel, dass manche Konkurrenten total kurze Commissioning-Zeiten haben, also Installation von einem neuen PV-System. Und das flutscht einfach scheinbar. Da gibt es sicherlich Potenziale und das ist, wie gesagt, total in Ordnung aus meiner Sicht. Also Entwicklerinnen und Entwickler selber legen da extrem viel Wert drauf und wir haben in den unterschiedlichen Teams jetzt auch Leute, die, also jetzt auch, das klingt, als wäre es kurzfristig passiert, aber wir haben in den Teams dann auch Leute, die sich total intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Wir bauen ein Designsystem, wie es bei uns intern heißt, das einfach dafür sorgt, dass gewisse Themen, die uns einfach am Herzen liegen, dann bei allen Produkten gleichförmig auch durchgezogen werden, einfach um auch im Rahmen dieser Umsetzbarkeit von jetzt zum Beispiel auch Accessibility-Themen sicherzustellen, dass die Brand auch stringent kommuniziert wird.
Es geht fröhlich weiter im neuen Jahr. Herzlich willkommen zu den Digital Product Talks. Heute unser Gast ist Georg und wir begeben uns in Georgs Technikkammerl, wie er es genannt hat. Georg beschäftigt sich mit dem Thema Solarenergie bei dem Hidden Champion Fronius. Das ist ein Familienunternehmen und wir sprechen auch über das Spannungsfeld zwischen Familienunternehmen sein und gleichzeitig auch Konzern sein mit über 7000 Mitarbeitenden. Wir sprechen über die Verschmelzung von Hardware und Software, was ja im Bereich Solarenergie besonders spannend ist. Wir sprechen über Machine Learning für die Installation von Wechselrichtern, über Augmented Reality im Onboarding oder in der Schulung von Mitarbeitenden. Und am Ende spannen wir noch den Bogen zum Gaming, wo Daniel und Georg dann in einen fast Nerd-Talk verfallen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Los geht's.
Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für Business-Podcasts.
Hallo Georg, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Du bist Product Owner Solar Energy bei der Firma Fronius. Ich glaube, Fronius ist ein Prototyp dessen, was man heutzutage als Hidden Champion bezeichnet. War mir unbekannt, muss ich ehrlicherweise sagen, aber Asche auf mein Haupt, über 7000 Mitarbeitende, über 1 Milliarde Umsatz. Ihr kümmert euch um Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladetechnik. Und ich habe über euch gelesen, ihr hattet ein Ziel für 2023, 1000 Fronius-Wechselrichter pro Tag installiert bis Jahresende. Wie viele sind es geworden, Georg?
1000 haben wir tatsächlich geschafft. Ja, hat besser funktioniert, als man in Anbetracht der aktuellen Marktsituation sich vielleicht vorstellen könnte. Aber ja, ich denke, das spricht durchaus für uns, für unsere Hingabe und auch für natürlich das Standing, das wir haben zu oder bei unseren Kunden vielmehr. Und zu dem Hidden Champion, den du erwähnt hast, ich kann das nur unterstreichen. Eine kurze Anekdote an der Stelle, als ich mich bei Fronius jetzt vor schon knapp 2 Jahren beworben habe für die Product Owner Position, war mir gar nicht klar, dass ich selbst schon Kunde bin zu dem Zeitpunkt. Also ich habe selber einen Wechselrichter in meinem Technikkammerl. Und ja, wirklich realisiert habe ich das nach dem ersten Gespräch erst. Auch da natürlich Asche auf mein Haupt. So können wir uns die Hände reichen, würde ich sagen.
Wie bist denn du eigentlich zu Fronius gekommen? Was ist deine Vorgeschichte?
Okay, vorgeschichtemäßig. Ich wollte auf jeden Fall in die Product Owner Richtung gehen und da einfach mehr, sagen wir mal, mitgestalten. Das war mir persönlich ein Anliegen. Die Zusammenarbeit mit den Entwicklerinnen und Entwicklern taugt mir total. Und bei Fronius konkret bin ich gelandet, eigentlich mit der Annahme, dass das eine kleine Bude ist. Also ich war wirklich komplett ahnungslos. Und habe mir gedacht, ja, da werde ich wohl am meisten machen können. Und Green, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn, und speziell Solar Energy ist für mich einfach ein Thema, wo ich sage, super interessant. Und zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass es eben in Richtung B2B auch gehen wird. Mit dem Thema kann ich mich total stark identifizieren, es interessiert mich. Und so kam das dann zu dem.
Und jetzt spulen wir mal ganz kurz zurück. Product Owner, du hast deinen ersten Tag. Wie hast du die vermeintlich kleine Bude wahrgenommen zu der Zeit?
Das war super geil. Ich bin den ersten Tag direkt auf unser PI, also Product Increment Planning, nach Wales gedingelt. Das war mein Kickoff mit Phonios und habe gesehen, das Riesengebäude, das wir in Wales stehen haben, und war dort mit knappe 100 Leute und so, ja, hallo, das ist der Georg, gell, das ist der neue Product Owner von SolarWeb Business, also unserem B2B-Produkt zu der Zeit. Und ich so, hallo? Und ja, dann sind wir eigentlich direkt ins Planning und das Team, die Entwicklerinnen und Entwickler, haben mich dann eh direkt gechallenged, also waren intensive 2 Tage. Für mich, ich würde mir keinen anderen Start mehr wünschen. Das war wirklich ein Traum, also großartig.
Und das heißt eigentlich, also Solar Business B2B, das war das erste Projekt und das ist auch immer noch aktuell dein Hauptaugenmerk in dem Sinne? Oder sind jetzt über die Zeit auch noch andere Bereiche dazugekommen?
Es hat sich einiges getan seit dem Onboarding. Wir haben geschaut, dass wir in der Plattform, also Cloud Computing, unser Bereich, sage ich mal, dass wir da näher an den Kunden kommen, ein bisschen flexibler uns auch aufstellen und sagen, okay, wie machen wir das mit Services, die zentral verwendet werden von allen Produkten in unserem Portfolio? Wie können wir das angehen? Wie können wir Autonomie in den Teams stärken? Wie können wir einfach in einem sich wandelnden Kontext schnell reagieren? Und da hat sich auf jeden Fall viel getan. Das hat auch das B2B-Produkt natürlich maßgeblich beeinträchtigt. Zwischenzeitlich ist B2B, also dieses Produkt, auch off-market. Die Information kam jetzt vor ein paar Monaten, bedingt einfach dadurch, dass wir gesehen haben, dass das nicht das ist, was der Kunde jetzt gerade in diesem Moment braucht. Und wir sind jetzt einfach dabei, dass wir sagen, okay, Learnings aus dieser Erfahrung. 80% aller digitalen Produkte sind Attempts. Werden wir weiter das einfließen lassen natürlich. Und da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir uns die Plattform einfach genauer anschauen, die wir haben, was wir damit machen können.
Du redest da relativ locker darüber. Tatsächlich, das ist ja eigentlich ein sehr wichtiger und bolder Move zu sagen, wir nehmen etwas wieder runter vom Markt und gestehen uns ein, dass es entweder fehlerhaft oder dass es eben den Bedürfnissen aktuell nicht entspricht. Ich finde es mega geil. Und wie genau ist dieser Prozess, wie genau ist das passiert? Also wer hat da das erste Mal gesagt, ich weiß nicht, das geht irgendwie in eine falsche Richtung? Und wie lange hat es dann tatsächlich gedauert, bis man gesagt hat, okay, jetzt ist das Produkt wirklich vom Markt runter? Und noch viel spannender, wie haben eigentlich die Nutzer darauf reagiert?
Also, dass wir gesehen haben, dass es mit B2B in eine Richtung geht, wo man sich fragen könnte, ist das das, was wir wollen? Und reflektiert das unsere Premium-Positionierung entsprechend? Das war so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wo wir einfach angefangen haben, basierend auf den Daten, die da waren, uns zum Überlegen, so, was machen wir? Und ich glaube, es war Ende ersten Quartal bis Ende zweiten Quartal, wo dann diese Entscheidung langsam Früchte getragen hat. Wir haben natürlich überlegt, okay, machen wir ein Pivot, bauen wir da gröber um und sind dann aber auch zusammen mit dem Management zu dem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen da einen Schritt zurück, wir wissen, der Ansatz, den wir da gewählt haben, oder die Themen, die wir behandeln wollten mit der B2B-Applikation, sind valide und gehören gemacht. Also wir haben einen sehr direkten Draht auch zu unseren Kundinnen, Kunden und zu unseren Nutzerinnen und Nutzern. Also wir wissen, dass das braucht und wir wissen auch, dass wir das in einer Art und Weise machen müssen, die halt ihren Bedürfnissen mehr entspricht. Also jetzt mit September war es dann schlussendlich off-market. Das Feedback von den Kunden war dann, also einerseits von, ja voll, nehmt euch die Zeit, also sehr positiv und motivierend auch, hin zu, ich brauche es auf jeden Fall, ich hätte es weiter genutzt, schade. Also auf jeden Fall hat das aus meiner Sicht zumindest diese gute Beziehung, die wir zu unseren Kundinnen und Kunden haben, noch stärker reflektiert. Und ich finde es cool, ja, dass sie da auch eben dahinter stehen und sagen, ja voll,
macht's. Ja, also ich rein aus Erfahrung sage ich, egal ob es positive Nachrichten, also ist ja ein gängiges Prinzip, ja, wenn du zum Beispiel jetzt eine App rausbringst, viele Nutzer laden sich die App runter, was erwartet man sich heutzutage? Natürlich, dass diese Company dahinter wöchentlich, monatlich, neue Updates rausbringt, was auch immer, aber Hauptsache, du bist im Kontakt mit den Leuten, ja. Und auch wenn es eben dann schlechte Zeiten sind, wenn irgendwas nicht funktioniert, kommt es eigentlich ja nur darauf an, dass man mit der Community sich austauscht und die verstehen das dann schon, ja. Natürlich hast du immer ein paar dabei, die das überhaupt nicht verstehen, ja, die klassischen Hater, aber grundsätzlich geht es darum, ja, deswegen, also das, was du sagst, kann ich auf alle Fälle so nachvollziehen und hört sich für mich auch völlig logisch an. Die Frage, die ich mir da jetzt auch gerade nochmal stelle, ist, gut, wenn es bei den Nutzern so gut angekommen ist, was war das für euch, was hat das im Team verursacht? Also gab's da gab's, bei sowas gibt's immer mal dann so einen Durchhänger, dass man sagt, ach, irgendwie scheiße, dass wir da jetzt irgendwie Zeit verloren haben. Was machen wir denn jetzt? Also, wie seid ihr mit der Situation intern umgegangen?
Das ist eine total spannende Frage, weil es, wie du richtig sagst, eine total intensive Zeit dann auch natürlich war. Ja. Man sitzt dann da und denkt sich, oh, was haben wir da gebaut eigentlich? Warum ist das so? Und was hätten wir besser machen sollen? Also, da geht irgendwie jedes Teammitglied ein bisschen anders auch damit um. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ich war natürlich, obwohl ich es sehen habe kommen, in einer gewissen Weise traurig natürlich, habe mich sehr stark identifiziert mit dem Produkt, identifiziere mich weiterhin sehr stark mit B2B im Solar Energy Bereich von Fronius und will natürlich, dass das weiterkommt, weil einfach extrem viel Potenzial da ist, um den Installateuren, Solateuren wirklich stark unter die Arme zu greifen, was einfach total notwendig ist in der Lage, in der Photovoltaikmarkt aktuell da ist. Aber ja, ich meine, wir haben dann wirklich lang überlegt, wir haben Zeit genommen, um uns anzuschauen, okay, was sind Learnings, wo haben wir vielleicht einfach Dinge gemacht, die nicht ideal waren und wie können wir künftig dafür sorgen, dass wir diese Dinge zumindest nicht wiederholen und andere Learnings
finden. Ja, und ich meine, das ist ja der spannendste Moment dann, wenn sowas passiert. A, dass man sich sowas eingesteht und B, wie dann das Unternehmen auch tatsächlich dazu steht, ja. Weil wenn natürlich das Unternehmen, also gibt ja zwei Wege. Entweder das Unternehmen Fronius sagt, hey, Jungs und Mädels, alles cool, ist jetzt zwar nicht so gut gelaufen, die falsche Richtung, aber hier, let's go, wir gehen in die andere Richtung oder weiter, was auch immer. Oder es ist halt dann einfach so ein Druck im Unternehmen, dass man einfach dann noch demotivierter ist, ja. So wie ich das jetzt bei dir raushöre, war es eher das Erstere, also dass man das irgendwie schon verstanden hat und dann einfach vertraut hat, dass man irgendwie, dass ihr als Teams weitermacht und in die noch richtigere Richtung geht, ja. Aber das ist halt, das ist eigentlich, da können so kleine, sag ich mal, Management-Vibes können ja so eine Riesenwelle und so einen Impact auf das ganze Unternehmen dann haben, wenn zum Beispiel so ein Produkt nicht gut ankommt oder dann eben scheitert und wie es dann eben weitergeht, ja. Aber ja, definitiv habt ihr das dann sehr gut gemacht bei Fronius. Das heißt, ihr arbeitet aktuell an anderen Ideen, anderen Projekten und Produkten.
Richtig, genau.
Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen.
Also wir schauen, dass wir inspiriert von Teamtopologien jetzt hergehen und sagen, okay, die Services und Produkte, die wir anbieten, die schauen wir uns noch einmal an und überlegen, okay, was davon ist jetzt quasi streamlined, wo bin ich Customer-Facing und was davon könnten wir in eine Plattform bauen. Also wir beschäftigen uns recht intensiv aktuell eben auch mit diesem Platform-Engineering-Thema und sehen da immer wieder jetzt Themen, die monolithisch vielleicht noch dastehen oder stark gekoppelt sind an Produkte, die aktuell da sind. Das passiert, denke ich, einfach, wenn man einfach historisch Applikationen entwickelt. Und wir sehen aber eben, dass die Skalierbarkeit da ein bisschen dann natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das ist jetzt aktuell ein Thema, wo wir sagen, da schauen wir rein. Und da gehört aus meiner Sicht auch einiges dann dazu, eben diese etablierten Strukturen ein bisschen in Frage zu stellen. Es hat wirklich viel auch mit Offenheit zu tun und mit der Bereitschaft, Änderung zuzulassen. Und das ist was ich in Fronius total, total stark finde, dass das, also es gibt jetzt kein Tabuthema. Und in der Zeit, in der ich dabei bin, habe ich auch noch nicht gehört, sowas wie, das haben wir immer schon so gemacht, das bleibt so. Also das auf jeden Fall, und das ist auch das Thema. Und was wir versuchen währenddessen, ist dieses B2B, das uns da jetzt gerade ein bisschen fehlt. Wir decken die Use Cases, die da jetzt da sind, natürlich weiterhin mit Applikationen ab, die im Feld sind. Nur nicht ganz so effizient, sage ich mal. Das ist natürlich weiterhin da, und wir arbeiten daran, dass wir da Lösungen vorbereiten und erarbeiten, die ja dann gelauncht werden können, wenn es soweit ist. Ja.
Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen dazu, wie ihr im Prinzip eure Teams dann auch aufgestellt sind? Weil es bedarf ja bestimmter Methoden und Prozesse, um auch herauszufinden, was denn überhaupt am Markt nachgefragt wird, ja, was die Nutzenden vielleicht für verdeckte Bedürfnisse haben, was für Wünsche, was für Ängste. Also wie leitet ihr neue Produktideen, neue Features tatsächlich auch ab und packt die dann auf eine Roadmap, und wie priorisiert ihr das?
Hm. Wir sind safe angelehnt. Heißt, wir haben Produktmanagement, das in einem sehr intensiven Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden steht. Wir haben da regelmäßige Events für unsere FSPs, das sind Fronius Service Partners, die einfach für bestimmte Events dabei sind, von denen wir wissen, dass sie auch eine starke Rolle spielen im jeweiligen Markt und die auch eine starke Bindung zu Fronius haben. Und mit denen zusammen versuchen wir eben in diesen Touchpoints, die wir mit ihnen haben, mehrmals durchs Jahr verteilt, auch in unterschiedlichen Regionen, ihre Needs einfach besser zu verstehen. Und aus diesen Gesprächen und auch Analysen, teilweise sind wir auch on-site bei den Kunden und versuchen quasi ihre Abläufe besser zu verstehen. Aus diesen eben Ergebnissen leiten wir dann Features beziehungsweise Ideen, die wir im Rahmen unseres Portfolios abdecken wollen, ab. Das heißt, dieses initiale Aufgreifen, das passiert einmal jetzt durch Produktmanagement zum Beispiel, und dann wird an möglichen Lösungen oder Konzepten und Ideen zusammen mit uns jetzt in der R&D gearbeitet. Da sind unterschiedliche Rollen vertreten natürlich in solchen Sessions. Also als Product Owner natürlich dabei, Engineering dabei, Design auch, Gott sei Dank. Wir haben ein zentrales Design-Team, das eben einerseits UI-Design, aber auch UX und eben diese ganze, sagen wir mal, Premium-Begleitung von einer User-Journey durch unser Portfolio mit, sagen wir mal, gestaltet. Ja. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
7.000 Mitarbeiterinnen bedeutet 7.000 potenzielle unterschiedliche Wünsche, Anregungen für ein Produkt. Die kommen alle in eure Inbox. Wie geht ihr, also genau, nach was, also wie funktioniert die Priorisierung? Wie haltet ihr vielleicht auch das Stakeholder-Management bei euch? Wie haltet ihr die Stakeholder in Schach, wenn man es vielleicht so ausspricht? Wie geht ihr damit um? Genau.
Wirklich eine gute Frage. Es ist einerseits aus dem Markt natürlich relativ einfach, sage ich mal, dass du, also relativ einfach, das klingt jetzt naiv, dass du Daten sammelst, dass du Dinge dokumentierst, dass du sagst, okay, diese, jene, welche, aber es sind natürlich repräsentativ für einen Markt. Also du kannst nicht mit jedem externen Stakeholder quasi direkten Kontakt pflegen, das ist klar. Aber da versuchen wir auf jeden Fall einfach zu quantifizieren, beziehungsweise das qualitative Feedback, das wir bekommen, entsprechend aufzubereiten und transparent zu machen. Internes Stakeholder-Management, da dann natürlich ein bisschen was anderes. Fronius ist eine große Organisation, es sind unterschiedliche Leute, die alle großartige Ideen haben. Da jetzt zum sagen, okay, es ist klar quasi, was, wann, wie getan werden muss, beziehungsweise eine Priorisierung. Das sind dann mitunter schon Sessions, wo man halt diskutiert. Aber ich denke, dass speziell die Kultur, die wir in Fronius haben, eben diese Offenheit und dieses sehr direkte, uns da wirklich hilft, herzugehen und zu sagen, okay, wir finden da ein Einvernehmen und wir bauen einfach eine Roadmap, die für uns alle dann funktioniert. Ja.
Hm. Ja, ich glaube, da ist halt im Prinzip sehr viel Transparenz und wichtig und irgendwie auch immer wieder die Leute mitnehmen. Gibt ja genug Unternehmen, wo es immer noch gang und gäbe ist oder wo man Kommentare hört wie, ja, das hat halt einfach irgendwie aus der Chefetage jemand entschieden und das muss jetzt so gemacht werden. Gibt's leider immer noch, sehr schade, aber genau, wie kann man da versuchen, ja, alle Leute mit unterschiedlichen Backgrounds mitzunehmen, ist halt ja, da einfach ein System zu schaffen, Reports, Sessions, whatever. Was macht ihr da tatsächlich konkret? Also gibt's so einen internen Newsletter zufällig oder gibt's so Projektgruppen oder Events tatsächlich?
Ob es einen Newsletter gibt oder nicht, das ist von Produkt zu Produkt, sage ich mal, unterschiedlich. Also manche tun sich's an, nicht falsch verstehen, manche nicht. Wir haben unterschiedliche, sagen wir jetzt einmal, irgendwie sind alle diese tollen Worte schon so belegt. Fluglevels ist jetzt auch schon belegt, aber es ist im Endeffekt, es läuft auf das hinaus, dass wir schauen, dass zu dem richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute am richtigen Tisch sitzen, um die Köpfe zusammen zu stecken und da einfach strategisch oder Roadmapping-technisch einen Austausch zu finden. Und wie du richtig sagst, genau das dann transparent zu kommunizieren in alle Richtungen und auch natürlich einen Feedback-Kanal offen zu halten, um Fragen zu stellen, um bestimmte vielleicht richtungsweisende Entscheidungen zu challengen. Das ist total wichtig. Und ich denke, es wird niemand überraschen, wenn ich jetzt das sage, das fällt uns mal mehr und mal weniger leicht. Ja.
Wie seid ihr denn, ich meine, ihr seid ja Eigentümer geführt, ihr seid ein Familienunternehmen, aber gleichzeitig ein Konzern mit 7000 Mitarbeitenden. Ja. Kannst du uns was erzählen, wie ihr vom Organisationsdesign her aufgestellt seid, wie ihr kulturell aufgestellt seid, weil es braucht ja bei so vielen Mitarbeitenden, da von allen zu jeder Zeit die ganzen Potenziale zu heben, das bedarf ja einiger Struktur und Prozesse. Wie macht ihr das erfolgreich?
Also Fronius, man merkt auf jeden Fall, dass wir ein Familienunternehmen sind, man merkt es, weil es einfach total stark in der internen Kommunikation auch eben mitgeführt wird und dieser Family-Vibe, unabhängig jetzt davon, was man halten will davon, dass eine Organisation quasi dieses familiäre Gefühl vermitteln will, der ist total stark ausgeprägt und ich finde, man merkt das im Daily Business, in der Art und Weise, wie Kolleginnen und Kollegen miteinander reden, wie der Umgang generell ist, das ist alles sehr amikal, möchte ich sagen. Aber in den richtigen Momenten, beziehungsweise da, wo es steht, wo es zählt, sehr, sehr professionell dann auch. Also es ist, wie haben Sie es etabliert? Das ist eine total schwierige Frage, weil ich leider bei der Etablierung auch so nicht dabei war, natürlich. Ich denke, da, wie zum Beispiel auch jetzt bei einem Shared Goal jetzt für ein Produkt, es ist total wichtig, das einfach immer wieder in die Köpfe zu bringen. Also nicht einmal zum sagen, hey, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und wir gehen professionell, aber auch freundschaftlich miteinander um, sondern das wirklich einerseits so oft wie möglich zu wiederholen und andererseits natürlich das auch vorzuleben. Und das sehe ich total stark. Also da leisten sie wirklich gute Arbeit. Und auch wie du richtig sagst, jetzt Prozesse, wir haben natürlich recht umfangreiche Prozesse etabliert. Das ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass wir halt unsere Wurzeln in der Hardwareentwicklung haben, die man einfach sehr prozessorientiert natürlich treiben kann. Und wir jetzt in der digitalen Entwicklung, sage ich mal, wir nehmen uns aus diesen Prozessen raus, was wir brauchen und sind da in einem kontinuierlichen Prozess, so ja, strange as klingen mag, um einen zu bauen, der für uns dann einfach nachhaltig auch funktioniert. Ja, wo wir sagen, okay, wir wissen, dass Hardwareentwicklung und Softwareentwicklung, dass das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und das eine begünstigt das andere, aber es ist eine Wechselwirkung. Also jetzt speziell auch, wenn man sich anschaut, in welche Richtung, sagen wir mal, Interaktionen gehen von Kunden, Kundinnen mit Firmen, dann ist klar, dass digital da total treibend ist, wenn ich an meine eröffnende Geschichte zurückdenke, dass ich den Wechselrichter zwar habe, aber die App dazu, die war mir dann schon eher ein Begriff. Ja. Dann muss klar sein, dass das bidirektional eben auch ist und da jetzt herzugehen, zum sagen, okay, Prozesse, es ist ja, im Wandel, einfach wie halt der Kontext auch ist. Ja. Und der Vorteil ist, dass das Feedback halt funktioniert. Entschuldigung,
ja. Bitte. Ja, das ist ja ein besonders spannendes Thema, weil bei euch ja, bei Fronius verschmilzt ja die analoge Welt mit der digitalen Welt. Ihr kommt sehr stark aus der Hardware, da habt ihr eure Wurzeln, das wird dann irgendwann mit Software angereichert. Wie du sagst, du hast halt den Wechselrichter, dann hast du vielleicht die App dazu. Ihr habt ja auch Anteile an Tado. Ich bin großer Tado-Fan, weil einfach da Hardware und Software perfekt zusammenspielen. Da merkt man, da ist Customer Experience von Anfang an end-to-end gedacht. Wie macht ihr das, dass ihr tatsächlich auch sicherstellt, ich meine, ihr seid jetzt noch einige Nummern größer als ein Tado jetzt, ja. Wie stellt ihr da sicher, dass das nachher eine kohärente Experience ist von der eurer Kundinnen und Kunden, dass es keinen Bruch gibt zwischen Hardware-Erlebnis, Software-Erlebnis, dass das sich einfach nach einer runden Fronius-Experience anfühlt?
Da greife ich einfach nochmal das auf, was ich vorher gesagt habe. Wir versuchen halt wirklich, den Kunden und seine Abläufe, sage ich mal, zu verstehen, indem wir so nah wie möglich versuchen, dabei zu sein. Und das gelingt uns gut, eben aufgrund der Nähe, die wir zu unseren Kunden haben, die unsere Kunden zu uns auch irgendwie spüren. Also Installateure, die Fronius-Geräte verbauen, die sind überzeugt auch von dem Thema oder von der Marke vielmehr. Und wenn wir eben, oder da wir vielmehr die Abläufe so tiefgreifend verstehen, können wir mit diesen Einsichten, die wir haben, dann einfach sowohl die Hardware als auch die digitalen Produkte, die dann zum Beispiel eine Installation begleiten, auf diese Schritte zurechtschneiden.
Wie generiert ihr dann konkret die Insights? Seid ihr dann bei einer Installation dabei und schaut den Installateuren über die Schulter und schaut, was fehlt euch, was fällt euch schwer? Macht ihr das Gleiche, macht ihr dann User-Testings, Usability-Testings mit der App?
Für die Installationen, es ist natürlich schwierig, weil der Installateur hat halt seine Zeit und will seine Installationen natürlich durchführen. Uns da jetzt bei der Hand zu nehmen, ist nicht immer einfach. Wir haben allerdings durchaus Kundinnen und Kunden, die bereit sind, das mit uns zu tun. Und wir haben immer wieder Leute draußen im Feld, die tatsächlich dann on-site dabei sind. Wir haben allerdings auch erfahrene Installateure, sage ich mal, in die Organisation geholt, die die eine oder andere Testflotte mit verwalten, die einfach selber total, total tiefgreifendes Wissen auch haben in diese Richtung. Und Fronius zum Beispiel bietet auch Trainings an, wo plus minus jeder sich anmelden kann, um auch selbst seine Installation einfach mal durchzuführen an eben diesen verfügbaren Testgeräten. Sprich, wenn es mal nicht genug ist, da einen Kunden zu shadowen, dann kann ich da auch selber Hand anlegen. Und das ist eine total orge Erfahrung auch. Ja. Und hilft natürlich auch entsprechend bei der Produktentwicklung. Ja.
Lass uns mal einen kleinen Schwenk zu künstlicher Intelligenz machen. Ich habe kleine Anekdote dazu. Ich habe vor 2 Wochen ein Video gesehen, wo man im Prinzip ein GPT-Bot gebaut hat, angeben musste, welche Company man jetzt oder für welche Company man promptet, dann seine Anforderungen hat, zum Beispiel, und da ging es um das Beispiel war Netflix, ja, du hast angegeben, ja, ich bin Netflix und ich möchte ein Mood oder eigentlich ein Recommendation Feature einbauen. Und genau das hast du angegeben und dann wurde dir im Prinzip eben aus drei verschiedene Konzepte vorgelegt, wie diese Recommendations dir gezeigt werden könnten. Und dann hatte der in diesem Beispiel-Case der User die Mood-basierten Recommendations ausgewählt und am Ende des Tages hat er im Prinzip durch ein paar Klicks überspitzt gesagt und 1-2 Prompts ein komplettes PRD, ein sogenanntes Product Requirements Document, ausgespuckt bekommen in dem richtigen Format, so wie sich das in dem Sinne gehört, plus direkt noch ein von DALL-E visualisiertes Bild, wie dieses Feature jetzt schon in dem Netflix UI aussehen könnte. Das alles in gefühlt Sekundenbruchteilen. Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach AI gerade bei Fronius, beziehungsweise wo siehst du da auch eine gewisse Entwicklung hingehen?
Zuerst die Gegenfrage, du musst mir nachher unbedingt sagen, welches Tool das ist.
Mach ich.
Dankeschön. Wir sind natürlich uns bewusst, dass AI da ist und speziell jetzt im B2B-Segment, unabhängig davon, ob das Produkt jetzt am Markt ist oder nicht, investieren wir in Algorithmenentwicklung. Wir schauen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, weil es einfach total das Potenzial hat, den Installateuren im Feld auch unter die Arme zu greifen. Ich glaube, ich habe es vorher schon angeschnitten, kurz, Zeit ist natürlich Mangelware, wenn du in einem Markt wie Photovoltaik jetzt bist und Installationen einfach passieren müssen, weil er total boomt, dann ist jede Sekunde, die du für eine Maintenance-Tour irgendwo hin investierst, mitunter eine Sekunde, die du halt nicht für eine Installation investieren kannst. Und da Machine Learning gestützt, jetzt Analysen zu verbessern oder auch ein Forecasting zu machen, beziehungsweise die Degradation von Modulen vorherzurechnen und den Installateuren so die Möglichkeit zu geben, noch proaktiver zu sein, als sie ohnehin schon versuchen zu sein. Das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandersetzen, wo wir sagen, dass wir auch total viel Gutes im Markt tun können. Und das Thema treibt uns da auf jeden Fall ziemlich. Was ich mache mit Machine Learning in meinem Daily Business ist, dass ich einfach schaue, okay, was tut sich im Markt, fass mir Zeugs zusammen und hin und her. Also ich meine, ich glaube, das wird was sein, wo einige Product People, sage ich mal, relaten können, weil es einfach, wie du sagst, das ist Orge-Technologie, die sicher extrem viel Potenzial hat. Und sie zu ignorieren, ich glaube, es wäre blauäugig.
Ich glaube auch, vor allem, wenn die Leute es tatsächlich mal nicht nur einmal probieren, sondern tatsächlich versuchen, in ihren Alltag einfließen zu lassen. Und selbst wenn es nur eine kleine Zusammenfassung ist von irgendetwas oder eben dann sogar vielleicht in etwas Größerem wie ein PRD-Dokument, dann werden die Leute verstehen, ey, das ist eigentlich ein zweiter Motor, den ich gefühlt haben kann, um so schneller meine Ideen oder meine Ziele zu erreichen. Ich bin da auch eher sehr, blicke das ja auch sehr positiv eher auf die Geschichte als dystopisch, dass alle Jobs dadurch untergehen. Aber genau, man muss es nur irgendwie implementiert bekommen in das Team. Haben wir schon darüber gesprochen, wie groß euer Team eigentlich ist?
Wie viele unser Team sind jetzt, nein, haben wir nicht, und es sind jetzt 7 Entwicklerinnen und Entwickler, wobei einer davon einen starken Testing-Fokus hat, einer davon hat einen starken Machine Learning-Fokus, sage ich mal. Die restlichen Kolleginnen und Kollegen sind, würde ich jetzt mal ganz frech sagen, Full-Stack. Das Design ist eben aufgrund der organisatorischen Strukturierung außerhalb des Teams, Entwicklungsteams, allerdings nicht außerhalb des Produktteams. Ist eine Person.
Aber alles in-house in dem Sinne, genau.
Genau, richtig, ja. Wobei wir auch Teams haben, beziehungsweise Produkte, die extern entwickelt werden, beziehungsweise wurden. Die App zum Beispiel hat so angefangen, ist es zwischenzeitlich nicht mehr, weil wir einfach bemerkt haben, dass wir da mehr Kontrolle drauf haben wollen, würde ich sagen. Also ich denke, es ist auch nachvollziehbar. Die App ist einfach ein total signifikanter Touchpoint für unsere Kundinnen und Kunden. Und da einfach wirklich selber nah dran zu sein, war uns dann doch entsprechend wichtig.
Soll schon in der Familie bleiben, gell?
Das doch, Ganze. Ja.
Das bringt mich nämlich zur zweiten Frage, und zwar, wenn es um UX geht. Das Internet wurde irgendwann erfunden und irgendwann kam es dann zu dem ganzen Thema UX. Wie steht das Unternehmen eigentlich zu User Experience und dann aber auch jetzt neben den technischen Themen auch tatsächlich visuelle Aspekte einer Experience und sich und da, dass man dafür auch Zeit und Geld braucht, um gute Produkte zu bauen. Wie hat sich das etabliert im Unternehmen?
Bei uns als Fronius steht der Mensch und damit speziell jetzt der Kunde einfach total stark im Fokus. Und es ist uns wirklich wichtig, dass wir einfach Produkte bieten, die eine angenehme Interaktion ermöglichen. Muss allerdings reflektiert auch sagen, wir sind nun mal, wie schon mal gesagt, ein Hardware-Unternehmen in den Wurzeln gewesen. Und diese Transition, sage ich mal, hin zu einem Verständnis für UX, jetzt speziell in der digitalen Produktentwicklung, das ist schon ein bisschen ein Shift im Mindset, den man ähnlich wie jetzt zum Beispiel ein kulturelles Verständnis einfach immer wieder bringen muss, bis es durchgesickert ist. Und das ist sicherlich ein Thema, mit dem wir uns immer wieder mal konfrontiert sehen. Aber jetzt speziell im digitalen Portfolio würde ich sagen, ist dieses Verständnis total stark da. Also Entwicklerinnen und Entwickler selber legen da extrem viel Wert drauf. Und wir haben in den unterschiedlichen Teams jetzt auch Leute, die, also jetzt auch, das klingt, als wäre es kurzfristig passiert, aber wir haben in den Teams dann auch Leute, die sich total intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Wir bauen ein Designsystem, wie es bei uns intern heißt, das einfach dafür sorgt, dass gewisse Themen, die uns einfach am Herzen liegen, dann bei allen Produkten gleichförmig auch durchgezogen werden, einfach um auch im Rahmen dieser Umsetzbarkeit von jetzt zum Beispiel auch Accessibility-Themen sicherzustellen, dass die Brand auch stringent kommuniziert wird. Ja.
Brand, da wird der Felix schon ganz wuschig, wenn er das hört, Brand und UX-Design. Ich glaube, er möchte sofort mit der Gegenfrage.
Da komme ich doch gleich mal mit unseren Glaubenssätzen.
Ja.
Was wir ja gerne auch immer wieder mit unseren Gästen und Gästinnen machen, ist, unsere Kobi-Glaubenssätze zu challengen, weil wir haben ja angefangen mit Kobi und haben von Anfang an gesagt, wir machen kein Autorendesign, wir sind keine Künstler, wir sind Designer und als solche sind wir Dienstleister für die Nutzerinnen und Nutzer nachher. Ja, wir sind, unser Job ist, den Nutzenden da draußen die beste Experience zu bieten und unseren Kunden zu helfen, ihren Kunden und Kundinnen wiederum die besten Experiences zu bieten. Wir sagen, dass UX heute ein integraler und fast der wichtigste Bestandteil der Custom Experience geworden ist. Ja, Arnulf Käse ist ja auch einer der Wortführer in Beziehung auf UX, hat gesagt, UX ist das neue Gold, ohne UX geht eigentlich nichts mehr. Und UX entscheidet darüber im Kampf um Aufmerksamkeit da draußen, ob du mit deinem Unternehmen am Ende, ja, nicht nur mit dem Produkt oder Service, ob du mit deinem Unternehmen am Markt erfolgreich bist oder nicht, oder ob dir ein Konkurrent mit der besseren Experience deine Nutzenden wegschnappt. Wie stehst du dazu und wie seht ihr das innerhalb von Fronius? Musst du kämpfen, um im Unternehmen den Wert von User Experience zu platzieren? Oder ist da schon der entsprechende Mindset da und alle sagen, ja, UX ist etwas, in das wir investieren müssen, was aber auch einen Return on Invest hat, weil wir einfach mit einer guten User Experience an unseren Produkten, ob es analog oder digital ist, dafür sorgen, dass Menschen länger bei uns bleiben, dass mehr Menschen zu uns kommen und mit unseren Produkten interagieren.
Du hast das wirklich schön zusammengefasst. Also es liegt auf der Hand, denke ich, dass die User Experience einfach total treibend ist. Das neue Gold würde ich demnach total unterschreiben. Wir sehen zum Beispiel, dass manche Konkurrenten total kurze Commissioning-Zeiten haben, also Installation von einem neuen PV-System. Und das flutscht einfach scheinbar. Da gibt es sicherlich Potenziale. Und das ist, wie gesagt, total in Ordnung aus meiner Sicht. Das Thema UX jetzt in der Organisation zum Treiben ist sicherlich immer wieder mal Thema, speziell wenn du jetzt in Richtung Plattform, sage ich jetzt mal zum Beispiel, denkst oder eben interne Stakeholder hast, die sagen, mir ist das eigentlich wurscht, wie das ausschaut und sowas, können wir das nicht einfach lassen? Also das ist sicherlich ein Thema, wo man sagt, da redet man dann öfter mal drüber und wie gesagt, aus meiner Sicht total in Ordnung, weil einfach unterschiedliche Stakeholder unterschiedliche Needs auch haben. Ich denke schon, oder ich habe zumindest den Eindruck, dass das Verständnis für den Wert von UX durchaus da ist. Also jetzt zum Beispiel herzugehen, zum sagen, okay, A/B-Testing mit Installateuren, zum schauen, was pfeift mehr, beziehungsweise wo ist die Response einfach stärker. Das ist was sich mehr etabliert hat jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Was ich auch immer wieder mal gesehen habe und was ich total cool finde. Ich denke schon, dass wir da mehr noch tun könnten und versuchen könnten, eben die User Experience noch stärker in den Fokus zu stellen. Von der Kultur her haben wir auf jeden Fall alles, was wir dafür brauchen. Ich denke, da jetzt das zu tun dann auch, das wäre sicherlich ein guter nächster Schritt. Ja.
Ich glaube, vor allem Kultur ist die Grundvoraussetzung, das richtige Mindset, um da auch erfolgreich zu sein. Und Prozesse, Organisationsdesign ist dann, glaube ich, erstmal zweitrangig. Aber die Menschen müssen einfach im Kopf und im Herzen die Bereitschaft haben, für die besten Experiences zu kämpfen. Deswegen nochmal auch die nächste Runde auf dem Thema. Wir sind ja große Fans von Hassenzahl und Diefenbach, die viel über UX geschrieben haben und geforscht haben. Und die sagen ja, UX hat eigentlich zwei Qualitäten, eine pragmatische Qualität und eine hedonische Qualität. Die pragmatische Qualität heißt nichts anderes, dass sich ein Produkt möglichst einfach zu benutzen lässt. Ja, gute Usability, gute Utility, also die richtigen Features, leicht zu finden und leicht zu operieren sozusagen. Da sagen wir, das ist eigentlich schon Hygienefaktor geworden. Du brauchst dich nicht mehr mit einer App oder mit einem digitalen Produkt an den Markt trauen, was nicht eine perfekte pragmatische Qualität hat. Das unterscheidet dich einfach nicht mehr. Das ist kein Differenziator mehr. Und wir sagen, eine differenzierende Experience und auch eine Experience, wo Menschen nachher sagen, ja, das war time well spent mit denen, das war gut verbrachte Zeit an dem Produkt, das war effizient oder das hat sich sicher angefühlt. Für diese Differenzierung und wirklich sich auch in den Herzen und Köpfen der Menschen zu verankern mit der eigenen Experience, dazu brauchst du eine hohe hedonische Qualität. Ich versuche das immer in einen Satz zusammenzupassen, zu fassen. Eine hohe hedonische Qualität heißt, ein Erlebnis hat sich richtig angefühlt. Ja. Das kann sein, dass sich eine Banking-App sicher angefühlt hat, dass sich eine Mobility-App dynamisch angefühlt hat und dass sich vielleicht die Installation von einem Wechselrichter mit Hilfe einer Companion-App effizient und sicher angefühlt hat und das einfach ein gutes Erlebnis war. Ja. Und für eine hohe hedonische Qualität sagen wir, musst du, damit es sich nachher wirklich richtig anfühlt, musst du schauen, dass du das, was deine Marke in den Markt ruft, über Kommunikation, über Branding, das ist ja eine bestimmte Geschichte, ne? Warum sollen Menschen mit Fronius wählen? Das hat ja auch was mit der Marke und mit den Werten zu tun und das Image, das man hat und für das man steht. Und das muss in die Experience der digitalen Produkte und Services reingebacken werden, um auch eine hohe hedonische Qualität zu haben. Und am Ende mit einer hohen hedonischen und pragmatischen Qualität als Basisfaktor tatsächlich für Begeisterung zu sorgen und sich in die Herzen der Menschen tatsächlich einzuprägen mit den eigenen Produkten und Services. Und weil du eben auch schon von Marke gesprochen hattest, ist es etwas, was ihr so auch seht und was ihr tatsächlich auch zusammendenkt, Marke und Experience? Und wenn ja, würde mich natürlich sehr interessieren, wie ihr das macht.
Ja, bevor ich zu dem komme, es war definitiv auch ein Learning aus dem zuvor erwähnten B2B-Produkt, dass wir, ich denke speziell diese pragmatische Qualität, ein bisschen aus den Augen verloren haben da auch. Und das haben wir dann natürlich auch entsprechendes Feedback bekommen. Also wir hatten teilweise Features drin, wo der Flow entweder recht kompliziert war, ich sage bewusst kompliziert, oder wo es einfach, sagen wir mal, gut versteckt war und teilweise Kunden bis zum Schluss gar nicht gewusst haben, dass das eine oder andere Feature, speziell auch ein Feature, das sie wirklich gern verwendet hätten, einfach da war. Also solche Sachen, das ist ja sicherlich auch ein Learning. Und
manchmal sieht man tatsächlich an der Art und Weise, wie die App gebaut ist und die Features da drin, ob das nutzerzentriert war oder ob das einfach eine Abbildung der unterschiedlichen Business Units der Company ist, diese App. Wir empfehlen immer Ersteres, aber es ist natürlich im internen Stakeholder Management dann zwei, drei Business Units zu sagen, Leute, ihr braucht kein Feature auf dem Startscreen, ja, das jetzt eure Business Unit quasi, der ein mehr Nutzung bringen würde oder was auch immer. Ja, finde ich auf jeden Fall, das ist ein Kampf, der immer noch gekämpft wird da draußen.
Ja. Ich meine, ganz so schlimm war es Gott sei Dank nicht. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir recht, sagen wir, gestreamlighten Auftritt hatten, wo man jetzt nicht unbedingt gesehen hat, wo welches Feature herkommen ist. Aber, ja, definitiv ein Thema, wo man sagt, ja, sicher, da kann man sicher noch reinarbeiten. So, und zu dieser hedonischen Qualität. Ich habe es eh vorher schon angesprochen, dieses Designsystem, das wir bauen, da sind wir eben total stark auch in Austausch mit Designern, Designerinnen und dem ganzen UX-Thema und wir schauen einfach, dass wir Themen, die da daherkommen, dann halt berücksichtigen, einfach um es den Teams entsprechend leicht zu machen. Einerseits uns als Marke zu vertreten, da geht es auch um Worte, die wir verwenden, wie bestimmte Texte phrasiert werden, sage ich mal. Und ja, also wir bemühen uns, denke ich, diese Gedanken bei uns zu behalten und versuchen auch, es uns in den Abläufen so leicht wie möglich zu machen, das zu tun. Wird nicht immer funktionieren, weil es einfach sehr viele Spezialitäten gibt in den unterschiedlichen Applikationen, vor allem da wir auch sehr unterschiedliche Segmente bespielen, die zu berücksichtigen sind. Also wenn ich jetzt denke an Endkunden-Needs und Installateur-Needs, dann sind die mitunter schon sehr unterschiedlich. Ja. Aber dafür gibt es ja User Research.
Das Witzige ist ja, dass man, glaube ich, lange dachte und viele das auch immer noch denken, dass Leute wie Installateure etc. Keine gute visuelle Oberfläche brauchen oder da auch keine Nachfrage danach besteht. Jetzt sind es aber eigentlich zwei Faktoren, die genau eigentlich auf das Gegenteil abzielen. Der erste Faktor ist, gerade die Leute, die ganze Zeit unterwegs sind, verwenden natürlich durch die, verwenden immer mehr, auch getrieben durch die Technologie, einfach nur ihr Smartphone, ja. Bedeutet, wenn die das den ganzen Tag verwenden, interagieren sie natürlich auch die meiste Zeit mit Applikationen auf dem Phone, ja. Und, also, das wird wahrscheinlich sicherlich über WhatsApp, Instagram etc. alle möglichen Applikationen, die da draußen sind und auch oder von Apple oder Mail oder was auch immer. Aber es sind alles Applikationen, die eigentlich einen wahnsinnig hohen, eine wahnsinnig hohe Qualität schon haben. Und die Leute sind ja völlig gewöhnt an diese Experiences, sage ich mal. Das heißt, das ist eigentlich das, was sie im Prinzip eigentlich erwarten würden mit jeglicher anderen Applikation. Und ich glaube, dass und ich bin davon überzeugt, dass ihnen quasi das schon im Gange ist und in den nächsten Jahren immer weiter auseinanderdriften wird, nämlich die tatsächliche Mindestqualität, die natürlich, wie gesagt, schon relativ hoch ist, die man eigentlich erreichen muss und auch die Erwartung im Prinzip, die man auch hat als Nutzer an diese Experiences und das, was die Unternehmen tatsächlich dann rausfeuern in ihren Produkten. Und da muss man, glaube ich, extrem aufpassen, dass man da nicht den Anhang verliert, sondern dass man wirklich jetzt auch durch den Hire oder durch Hiring-Prozesse von guten Leuten in diesem Bereich da einfach wirklich schaut, vor die Welle zu kommen und einfach gute Produkte zu bauen, technisch, aber eben auch visuell und konzeptionell. Und das natürlich immer noch abgleichen mit User Needs. Aber das ist, glaube ich, etwas, was viele weiterhin sehr stark noch unterschätzen und gar nicht wissen, was dann tatsächlich eigentlich erwartet wird. Ja. Und auch, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass selbst die Stakeholder, die in Unternehmen sagen, ja, das brauchen wir nicht, das ist nicht so viel wert, sind genau die gleichen Menschen, die Netflix schauen und Co., die das vielleicht gar nicht verstehen, was dann dahinter steckt, wie einfach, was heißt es überhaupt, eine gute Experience zu haben. Die freuen sich, dass Netflix mit einem Klick hier und dort und zack und läuft, aber das vielleicht gar nicht transferieren können in das eigene Produkt im eigenen Unternehmen. Ja.
Zweierlei dazu. Du hast vorher Installateure und ihre Needs angesprochen und dass die vielleicht ja gar nicht so ein High-Fidelity UI oder was brauchen, möchte an der Stelle zu bedenken geben, dass eben bedingt durch das starke Wachstum im Photovoltaikmarkt total viele Leute dazukommen, die man jetzt nicht gemeinhin als Installateur bezeichnen wird. Und das sind dann natürlich auch Leute, die jetzt nicht unbedingt diesen massiv technischen Background haben und da sehr pragmatisch jetzt aus einer anderen Bedeutung heraus sind, sondern die sehr wohl eben diese Erwartungshaltung auch haben, die du da gerade geschildert hast. Ja. Und zu jetzt dem Verstehen von eben diesen Needs, du hast Netflix auch als Beispiel gebracht, dass man das quasi gar nicht mitkriegt, wie exzellent diese User Experience zum Beispiel ist in manchen Momenten, unabhängig jetzt davon, ob ich finde, dass die User Experience von Netflix exzellent ist oder nicht. Ich denke, das ist total wichtig, dass man sich über diesen Umstand im Klaren ist, wenn man die Kundeninteraktion hat, wenn man ein Interview zum Beispiel führt, wenn man versucht herauszufinden, okay, in welche Richtung geht's, ja. Dass man da sich bewusst macht, okay, ich werde jetzt nicht nach, ey, welches Feature wünschst du dir, sondern, ey, das letzte Mal, als du interagiert hast mit dem Produkt X, ja. was war super, was war nicht super. Und dann einfach zum Versuchen, okay, in diesem Gespräch, zum sagen, okay, da kommt er ein bisschen ins Zögern. Und ich denke, um eine eben exzellente User Experience herzustellen oder einfach die Möglichkeit, sich selbst auch zu schaffen, das zu tun, gehört eine gewisse Spitzfindigkeit dazu oder gehört total viel Soft Skills dazu, also diese Emotional Intelligence, wie man es heute nennt, extrem, extrem wichtig aus meiner Sicht. Und das ist sicher was, was vielen Organisationen vielleicht immer noch recht schwerfällt. Ja.
Wo geht die Reise im Prinzip hin? Designsysteme hast du schon erwähnt, ihr seid aktuell gut aufgestellt, ein Produkt vom Markt genommen, jetzt eine neue Richtung. Wo siehst du da die Zukunft für dich persönlich, aber auch für Fronius in dem Digitalbereich?
Also für mich wird es wohl in Richtung Plattform direkt gehen, mehr Interaktionen mit den Entwicklerinnen und Entwicklern, zumindest schaut es für mich so aus aktuell, was ich total spannend finde, weil es einfach ganz was anderes wieder ist und trotzdem dieses B2B und SaaS-Thema unterstützt, aber auch ein bisschen emuliert. Und für Fronius wird es für uns sicherlich in eine Richtung gehen, wo wir sagen, gut, wir bespielen einen globalen Markt, gut, wir haben einen total starkes Wachstum, total viel Veränderung, und es wird aus meiner Sicht in Richtung gehen, wo viel mehr Autonomie in den Teams dann auch landen wird, wo wir sagen, okay, wir müssen diese Nähe, die wir zum Kunden haben, quasi auf die Straße bringen, noch viel schneller als bisher, um einfach diese Reaktionszeiten auch haben zu können, die wir brauchen, um in dem Markt weiterhin so gut zu bestehen, wie wir es aktuell tun. Also das werden sicherlich Themen sein, die uns weiter beschäftigen und da entsprechende Team- oder strukturelle Änderungen, die auf uns zukommen, halt weiter befeuern.
Wir haben ja schon über verschiedene Trends gesprochen, Megatrends, Gigatrends, wie auch immer man sie nennt, aber AI war eins davon, was ich mir jetzt bei euch auch gut vorstellen könnte, beziehungsweise würde mich das interessieren, ob das bei euch Thema war, ist das ganze Thema VR, AR. Das heißt, bei der Installation von Photovoltaikanlagen gab es da oder gibt es diese Use Cases, wo man sich dachte, hey, eigentlich perfekt, da kann man über AR irgendwas drauf augmentieren und dadurch ist der Installateur von dem Produkt irgendwie noch schneller oder kann schneller eingewiesen werden und tatsächlich selbst könnte ich das vielleicht morgen sogar machen ohne irgendeinen technischen Background, weil mir das alles drauf gelayert wird und ich operieren kann in dem Sinne. Ist das ein Thema für euch oder war das auch vor einem Jahr, wo das ja noch mehr Hype war, ein Thema?
Das Schlüsselwort dafür aus Fronius ist Weldiocation. Das ist jetzt nicht die Business Unit, in der ich zu Hause bin, aber wir haben eine VR-Applikation für Schweißerausbildung, die super funktioniert scheinbar. Das Feedback ist ziemlich, ziemlich arg. Und das wird auch zum Training verwendet für Future Talents, wie wir sie nennen. Und ist ein total spannendes Thema. Also wir haben Erfahrung in die Richtung. Im Solar Energy Bereich ist mir allerdings, muss ich zugeben, jetzt nichts bekannt, wobei ich da gerne den Ball jetzt nicht an euch zurückspielen will, sondern in die Industrie. Ich denke, wir werden sicherlich auch Gadgets brauchen, die das gut unterstützen. Jetzt gibt es zwar irgendwelche Smart Glasses oder was, aber nichts davon hätte ich jetzt damit bekommen, hat sich wirklich breitbandig durchgesetzt. Und man mag jetzt darüber denken, was man will, wenn ich das so sage. Speziell in Österreich haben wir mit unseren Installateuren doch ein bisschen ein konservativeres Klientel. Wenn man das irgendwo ausprobieren kann, wäre sicherlich spannend. Aber ja, aktuell, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt am Schirm, zumindest nicht aus meiner Sicht.
Nicht für aber ich meine alleine die Tatsache, dass ihr euch dann anscheinend ein Produkt gebaut habt, ein VR-Case, und der nicht nur dann ein schöner Case war, und dann irgendwie im Archiv gelandet ist, sondern tatsächlich dann auch in der Ausbildung verwendet wird und dann auch tatsächlich den Leuten was bringt, die ja teilweise auch jünger sind, die sich dann denken, Halleluja, was geht hier bei Fronius ab? Da setze ich mir gleich die Brille auf. Also das ist ja auch ein ganz anderer Zugang zu den Leuten. Und wenn das dann aber auch, und es ist ja auch bewiesen, dass tatsächlich VR Onboardings und Trainings gefühlt 40-50% mehr in den Köpfen der Leute oder das, was dort beigebracht wird, wesentlich mehr in Erinnerung bleibt, als wie wenn man sich jetzt irgendein trockenes Buch durchlesen müsste. Und von dem her finde ich das sehr spannend, ja. Und Hut ab, dass ihr auf alle Fälle das gemacht habt und weiterhin auch verwendet, ja.
Finde ich gut. Nein, es ist total neues Thema. Das mit den 40-50% wusste ich nicht. Kann ich mir aber wirklich gut vorstellen, weil speziell, wenn du jetzt diese Technologie noch nicht oft verwendet hast, was in der heutigen Zeit wahrscheinlich immer noch bei vielen Leuten der Fall sein wird, einerseits, weil es viel kostet und jetzt nicht so readily available ist, dann verbindest du ja viel mehr mit dieser Trainingseinheit als nur den Trainingsinhalt. Und das weiter zu nutzen, das ist auf jeden Fall eine große Chance. Ich bin froh, dass wir in Fronius das so betreiben. Und muss ehrlich sagen, jetzt in den ganzen Turbulenzen und so, ich hatte das Thema fast nicht mehr auf dem Schirm. Du hast recht, der Hype war irgendwie dann vorbei. Interessant,
ja. Interessant. Ja, ich habe selbst vor einem Jahr noch über das Metaverse gepredigt. Dann ist das natürlich als alles implodiert. Aber wie bei jedem Trend wird die nächste Welle wieder größer und immer größer. Das heißt, es ist immer spannend, das natürlich weiterhin zu beobachten. Ja. Wo wir schon über andere Sachen sprechen, was sind denn tatsächlich auch Apps, die du im das Netflix, das du verwendest, also Applikationen, wo du sagst, abseits jetzt von Fronius, die verwendest du jeden Tag, du findest die Experience mega geil, gut gemacht, vielleicht inspirieren dich diese Apps teilweise auch. Also wenn du vielleicht auf dein, zeig uns dein Homescreen und dann wir sagen dir, wer du bist.
Man sieht ja hinten schon die, hinten im Hintergrund, im Videobild vom Georg, die Controller hängen. Also ich bin auch gespannt.
Nee, also aber sag uns einfach ein paar Applikationen, ja.
Also wenige Companion-Apps, da muss ich leider entschuldigen. Mein Gaming-Konsum ist, obwohl es vielleicht imposant aussieht, drastisch runtergegangen. Ich bin jüngst Vater geworden. Mein App-Konsum dreht sich daher hauptsächlich über Austausch mit der Familie. Also ich verwende Telegram, WhatsApp und Einkaufslisten. Also Bring ist eine App, die ich wirklich täglich verwende eigentlich. Und warte kurz, ich hatte noch irgendeine.
Und dann ist die Frage eigentlich, welche Babyphone-App hast du?
die ist gebunden an ein Hardware, gebunden an ein Hardware-Device, also nicht einmal eine App am Handy, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich wahrscheinlich regelmäßig irgendwie Heart Attacks. Aber na, gar nicht. Also ich glaube, es ist Bring und Todoist und WhatsApp, Telegram und das nutze ich intensiv und ansonsten wenig Zeit für Handy und sowas. Ja. Aber um die Frage ein bisschen weiter zu beantworten, was zocke ich aktuell? Das ist jetzt vielleicht drauf gepusht. Aber Starfield eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke.
Auch darüber und kann Starfield denken, muss man ja sagen. Ja, und tatsächlich ist das ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil in der Entwicklung von Starfield, ich meine, so Titel wie Starfield sind ja Jahre in der Entwicklung, ja. Und was die im Prinzip jetzt auch gemacht haben, ist, dass sie, also in Starfield geht es darum, dass man ja verschiedene Planeten auch bereist. Und das Interessante eigentlich in der Entwicklung ist, dass man eigentlich diese einzelnen Planeten nicht mehr selber designt hat, sondern dass alle diese einzelnen Planeten, und es gibt Tausende, glaube ich, von diesen, im Prinzip Generative AI einverleibt entstanden sind. Und das Interessante ist eigentlich, und das ist wirklich interessant, weil im Prinzip haben sie die Möglichkeiten von AI ausgenutzt, ja, um jetzt einfach so eine wahnsinnig krassen Content zu generieren, wo man sich denkt, wow, 1000 Planeten, ich kann mein ganzes Leben in Starfield verwenden. Aber was sie nicht geschafft haben, ist im Prinzip diesen Planeten so wirklich dann so Leben einzuhauchen, sondern sie sind relativ dann sie sind unterschiedlichst und keiner ist identisch, aber gleichzeitig auch austauschbar. Und ich glaube, das ist wahnsinnig, wird uns weiterhin begleiten, auch wenn es dann darum geht, digitale Produkte zu Interfaces, Apps zu designen, zu bauen, alles Mögliche, dass man natürlich AI verwenden kann, aber immer irgendwie noch dafür schauen muss, dass irgendwie ja Charakter nicht verloren geht und dass man sich trotzdem nochmal im Detail damit beschäftigt. Von dem her guter Impuls, ja.
Weil dieser Funke, der da so ein bisschen fehlt, gell? Dieses Menschliche, sehe ich auch total stark. Wobei ich letztens ein bisschen nachgedacht habe über jetzt Dolly, hast du vorher erwähnt, also jetzt Image Generation und was. Hat mir jemand mal gesagt, dass Kunst nicht im Vakuum existieren kann und eigentlich jedes Kunstwerk inspiriert ist von hunderttausenden anderen Künstlern, Künstlerinnen, Kunstwerken. Was macht DALL-E anders? Also warum funktioniert das bei DALL-E offiziell nicht? Ich meine, und warum funktioniert das bei Menschen, wenn eh alles irgendwie inspiriert ist? Also vielleicht verstehe ich den Unterschied nicht. Das mag sein. Ich glaube, wir als Gesellschaft werden auch uns sehr, sehr intensiv auseinandersetzen müssen mit den Implikationen. Du hast es vorher kurz erwähnt, dieser dystopische Gedanke, der bei manchen gleich mitschwingt so ein bisschen. Ich sehe ihn auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber es sind so unterschiedliche Sachen, die da zusammenkommen, oder?
Ich hatte letztens auch, wir ziehen gerade um, wir haben Zwillinge, 6,5 Jahre. Ich musste mir über Hochbetten Gedanken machen, mache natürlich den Klassiker, den meine Generation macht, ist natürlich, was sind die besten Hochbetten 2023, gegoogelt, kriegt dann irgendeine random Website vorgeschlagen und bin auf, keine Ahnung, Kita, irgendwas, also wirklich so ein, wo du denkst, okay, das ist irgendein Block so. Und da werden dir diese Hochbetten dargestellt, ja. Und du liest dann, scrollst da so durch. Und dann kommen immer wieder zwischen den tatsächlichen Produkten so Themenbilder. Jetzt so klassisch, die man halt so kennt, so klassisch jetzt einfach, es geht ja um Hochbetten, deswegen ist da einfach so ein Beispielbild von einem Hochbett mit einer kleinen Einzeiler darunter, so achten Sie darauf, dass Ihre Hochbetten sicher sind oder was auch immer. Und dann kommen wieder die drei nächsten Produkte. Das Interessante war, ich bin bin so durchgescrollt und dann dachte ich mir bei Bild 3, also von diesem Kategoriebild, da ist doch irgendwas falsch. Dann schaue ich genau hin und da geht einfach, die Rutsche geht aus der Matratze raus. Das dachte ich, okay, krank. Das heißt, es ist eigentlich AI-generiertes Bild, das aber selbst jetzt schon auf so einem stinknormalen Hochbettenblock verwendet wird, einfach um schnell wahrscheinlich so einen Content zu generieren. Oder der Block ist sich gar nicht bewusst, woher diese Bilder kommen oder wer diese Bilder einspeist. Genau. Und dann habe ich geschaut, alle Kategoriebilder waren mit AI generiert, weil sie völlig wild ausgesehen haben. Sie sahen geil aus, wenn man nur so schnell mehr drüber schaut. Aber wenn man natürlich im Detail schaut, ist AI schon überall dabei. Und wenn natürlich dann steht, hier achten Sie darauf, dass Ihre Hochbetten sicher sind und die Rutsche geht aus der Matratze raus, das ist natürlich auch witzig, aber ja, es ist da und es wird wahrscheinlich relativ schnell überall sein gefühlt.
Vor allem, wenn du dann Leute hast, die
das nachbauen.
Quasi schon Tutorials raus haben, was? Entschuldigung.
Die das nachbauen.
Ja, genau, richtig. Ja. Die dann hergehen und sagen, hey, pass auf, da kann man lustige Sachen damit machen. Jetzt habe ich letztens erst ein Video gesehen, wo irgendwer auf LinkedIn gepostet hat, so von wegen, hey, ich war alleine auf diesem Urlaub, ich möchte aber meinen Ex aufregen und ich photoshoppe da jetzt irgendwelche Leute rein und mach so Party draus. Und ich denke so, was zum Teufel? Und jetzt hast du eben speziell Post-Pandemie das Thema Disinformation natürlich im Raum stehen. Und wenn du da dann an Machine Learning, AI und Image Generation und sowas denkst, also ich glaube, wir werden uns sehr intensiv als Gesellschaft auseinandersetzen müssen mit den Implikationen.
Absolut, ja. Genau. Wer sagt mir, dass der Georg der richtige Georg ist?
Ja, genau. Dass er nicht sein Avatar hier uns hingesetzt hat.
Richtig, ja.
Ja, ich glaube, wenn man in Richtung Dystopien denkt, das sind dann auch eher die Szenarien, nicht, dass die Maschinen uns auslöschen, weil wir weil wir eine Bedrohung für den Planet sind, eher, dass es so viele Konflikte und Gräben in Gesellschaften bringt, durch, dass es so einfach ist, falsche Informationen zu verteilen und Hass zu säen und ja. Das wird spannend. Ich meine, nicht umsonst ist Sam Altman einer seiner Projekte ja auch im Netz identifizierbar zu machen, dass die Quelle einer Information ein Mensch ist und kein Bot oder keine AI. Also es werden sehr, sehr, sehr spannende Zeiten. Und ich bin auch gespannt, weil du das Thema Kunst angesprochen hast und Kreativität, wie sich das entwickelt. Ob tatsächlich künstliche Intelligenz mal Dinge hervorbringen wird, wo uns der Kopf vor explodiert, weil wir auf so kreative Ideen nie gekommen wären. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja schon gegeben, dass die künstliche Intelligenz mal mehr Ressourcen hat als ein menschliches Gehirn und dementsprechend dann sicherlich auch Kreativität beherrscht, weil ich meine, das ist ja die Hardware, die uns beschränkt, ist ja unser Gehirn. Aber wenn wir da immer, glaube ich, in Zukunft auch schöpferisch und positiv denken und bleiben, dann kann es vielleicht eine Utopie werden und die 3-Tage-Woche, die Bill Gates ausgerufen hat und nicht die Auslöschung der Menschheit. Wenn wir jetzt schon in die Zukunft schauen, dystopisch und utopisch, was wünschst du dir denn, Georg, zum Abschluss für unsere digitale Zukunft?
Ich wünsche mir noch viel unkompliziertere Touchpoints. Ich wünsche mir, ehrlich gesagt, so eine super Vernetzung von unterschiedlichen Devices, dass ich quasi alles, was ich irgendwo habe, connected zu meiner Person, überall habe. Das würde ich mir wünschen, weil ich habe einfach immer wieder den Struggle, dass ich irgendwas irgendwo liegen habe, digital, und ich es dann wahrscheinlich nie wieder finde. Ich habe vor mir da einen Rechner stehen, wo eine alte Festplatte drauf ist mit mehreren Gigabyte Musik, die ich so jetzt dann nicht mehr finde. Solche Sachen wären ideal.
Sehr gut. Ja, es gibt ja schon Startups, die daran arbeiten, so Humane, die alles um dich herum permanent aufzeichnen, du eigentlich nur noch zurückspulen musst. Das klingt für mich alles schon ein bisschen nach Black Mirror. Ich glaube, einige schon, ja, von den Folgen könnte man sich inzwischen nochmal angucken. Es geht schon einiges in Richtung, dass das Realität wird. Georg, vielen Dank für deine Zeit, hat uns viel Spaß gemacht. Und euch da draußen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Dankeschön.